Other Power.
Die Kraft, die uns hilft. Aus der Reihe Vorträge bei Meditation am Obermarkt in Gelnhausen. Es war am Ende des Jahres 2001 und es war in Padmaloka. Padmaloka ist eine Einrichtung der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, in der sich Männer auf die Ordination im Triratna-Orden vorbereiten. Ich, Horst Gungel, war zum ersten Mal in Padmaloka, denn ich hatte nur wenige Monate zuvor um Ordination gebeten. Padmaloka liegt in England, genauer gesagt in Norfolk, in einem Örtchen namens Sirlingham. Ich war für 2 Wochen dort über Weihnachten und Neujahr. Es wurde viel meditiert, es wurden devotionale Handlungen ausgeführt und es gab Arbeitsgruppen zum Thema spirituelle Freundschaft. Unter devotionalen Handlungen versteht man zum Beispiel Lobpreisungen, Pujas, das ist sowas Ähnliches wie ein Gottesdienst, nur eben ohne Gott, und Prostrationen, also Niederwerfungen vor dem, was größer ist als wir. Was mich am Buddhismus begeisterte, war, dass man selbst aktiv werden muss. Es gibt da nicht einen allmächtigen Gott, von dessen Gnade oder Ungnade wir abhängen, sondern der Buddha hat einen Übungsweg aufgezeigt, wie wir uns selbst perfektionieren können. Denn laut buddhistischer Überzeugung stimmt der Spruch "Nobody is perfect" nicht. Natürlich ist so gut wie niemand vollkommen, aber es gibt einen Weg, zur Vollkommenheit zu gelangen, und man kann dort auch wirklich ankommen. Only a Buddha is perfect, müsste der Satz richtig heißen. Und um an dieser Perfektion, an Vollkommenheit, an Erleuchtung zu arbeiten, das ist ein langer, mühevoller, aber ein gangbarer Weg. Allerdings wurde vom Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, Sangharakshita, auch gelehrt, und damit befindet er sich im buddhistischen Mainstream wieder, dass es neben der unabdingbaren Self-Power, also dem eigenen Streben, auch noch so etwas wie eine Other Power gäbe, also eine Kraft von außen. Das schmeckte mir nicht so ganz. Es klang für mich irgendwie nach so etwas wie der Einführung einer Art Gott durch die Hintertür. Oder es erinnerte mich an die Nothelfe, zu denen Katholiken beteten, und das war mir höchst suspekt. Diese Other Power, so hieß es, würde sich durch so etwas wie das Mandala der 5 Buddhas, mitunter auch Mandala der 5 Chinas, China heißt Ziege, verkörpert. Und in diesem Mandala, in diesem heiligen Bild, waren in der Tat 5 Personen dargestellt, die wie der Buddha in Meditationshaltung saßen, allerdings einer mit gelber Haut, einer mit roter, einer mit weißer, einer mit blauer und einer mit grüner Haut. Und das fand ich in der Tat äußerst abstrus. Und es gab auch Leute in Padmaloka, die sich immer vor diesem Mandala der 5 Chinas verbeugten und ihm Räucherstäbchen oder Blumen oder Kerzen opferten. Was für ein Schwachsinn, dachte ich bei mir. Die verehren 5 bunt angestrichene Figuren. So gab es für mich einen rationalen Aspekt innerhalb des Buddhismus, nämlich dem Pfad der Übung. Per aspera ad astra, so hatte ich in der Lateinschule gelernt, durch Fleiß zu den Sternen. Und genau das schien mir der buddhistische Übungspfad zu sein. Ein Pfad, der nicht geringe Anstrengung verlangt, der aber durchaus zum scheinbar Unmöglichen, zur Vollkommenheit führt. Per aspera ad astra. Und dann gab es da den irrationalen Aspekt im Buddhismus. Nämlich dort, wo sich die Leute vor bunt angestrichenen Buddha-Figuren niederwarfen und völlig ahistorische Figuren verehrten, die Namen Ratnasambhava, der gelbe Buddha, Amitabha, der rote, Vairochana, der weiße, Akshobhya, der blaue und Amoghasiddhi, der grüne, trugen. Und dann kam der 24. Dezember 2001. Ein Tag, mit dem ich natürlich immer das Weihnachtsfest meiner Kindheit assoziierte. Und an diesem Tag wurde für den Abend eine Puja für das Mandala der fünf Chinas angekündigt. Na super, dachte ich. Statt des Jesuskindes in der Krippe diesmal fünf bunt angestrichene Buddhas im Himmel. Aber brav wie ich war, nahm ich an der Puja teil. Nicht aus einem inneren Bedürfnis heraus, sondern mehr, weil man dahin ging. Gruppendruck also, den es natürlich bei der buddhistischen Gemeinschaft Triratna nicht gibt. Ein klein wenig Neugier war vielleicht auch dabei. Aber das war nicht wirklich das Entscheidende. Die Puja dauerte gefühlte 5 Stunden. 3 waren es aber inklusive Meditation wirklich. Mir taten die Beine vom Sitzen mit verschränkten Beinen weh und der Rücken auch. Dazu endlose Lobpreisungen von bunt angestrichenen Buddhas und der Gestank von Räucherstäbchen. Ich glaube, der wichtigste Grund, warum ich mich aus dem Katholizismus zu verabschieden hatte damals, war das Wedeln mit Weihrauch. Ich wusste damals zwar noch nicht, dass das meinen Blutdruck hochtreibt und dass meine Kopfschmerzen von da kamen, aber es war mir immer unsympathisch. Na, an diesem 24.12., nachdem ich bei der Puja beigewohnt hatte, stand mein Entschluss fest. Nie wieder. Nie wieder wollte ich ohne wirklich zwingenden Grund an der Tortur zur Verehrung bunt angestrichener Figuren teilnehmen. Und als bekannt wurde, dass eine Woche später, also am Silvesterabend, wieder eine Puja zur Verehrung des Mandalas der 5 Chinas angesetzt wurde, wusste ich, ohne mich. Doch dann wurde etwas bekannt gegeben, das mich in meinem Entschluss schwanken ließ. Direkt von der Puja im Schreinraum aus gäbe es, so wurde bekannt gemacht, eine Prozession hinaus in den dunklen Park, wo wir uns um ein Bonfire versammeln würden. Das ist so eine Art großes Lagerfeuer. Und wir sollten dort Zettel mit negativen Gewohnheiten, die wir nicht mit ins nächste Jahr nehmen, sondern ablegen wollten, verbrennen. Und außerdem gäbe es dort die Theatergruppe von Buddhafields, die buddhistische Szenen nachspielen würde. Draußen im hohen Schnee, die Schauspieler nackt und bunt angemalt. Und anschließend gingen wir von dort gemeinsam in den Versammlungsraum zu einer Neujahrsfeier, in der es Punsch und Kuchen gäbe. Ah, man kann sich vorstellen, in mir begann nun ein Abwägungsprozess. Mir schien einiges an den Ankündigungen durchaus attraktiv, andererseits gab es dort diese unangenehme Puja. Es war eine Frage der Abwägung. Ich hatte zu wählen. Entweder den ganzen Veranstaltungsblock oder nichts. Nicht sehe Silvester in Einsamkeit auf dem Zimmer oder in der Dunkelheit spazieren gehen. Ich entschied mich dafür teilzunehmen, wobei ich mich hinsichtlich der Puja nur für körperliche Anwesenheit entschied. Womit sich mein Geist beschäftigt, würde ja keiner sehen. Also begab ich mich zur Puja für die 5 Chinas. Zunächst begannen wir mit einer Meditation, an der ich noch ganz normal teilnahm. Sobald jedoch diese Meditation vorbei war und der Puja-Leiter sich anschickte mit der Verehrung der 5 Chinas, als ersten wollte er sich Ratnasambhava zuwenden, zu Beginn schaltete ich ab. Ich weiß heute nicht mehr, ob ich meinen Geist gezielt auf etwas zu lenken versuchte oder ob ich mich einfach Tagträumereien hinging. Vorne verehrte Padmavajra, der die Puja leitete, den Ratnasambhava, der auf einem von Pferden getragenen Lotusthron residiere. Und hinten der letzten Reihe saß ich mit meinen Gedanken ganz woanders. Und dann war da plötzlich dieser merkwürdige Geruch in meiner Nase. Ein Geruch, den ich von irgendwoher kannte, den ich aber lange nicht mehr gerochen hatte. Im Hintergrund murmelte Padma Vajra etwas von Ratnasambhava, der den Süden regiere. Mit Großzügigkeit und Stärke, Energie und Tatkraft, gelb wie die Sonne. In meiner Nase war dieser merkwürdige Geruch, der mich so neugierig machte. Vor über 30 Jahren in der Schule roch es manchmal so, genau, ja, aber ich wusste nicht mehr bei welchen Gelegenheiten. Aber der Geruch war auch irgendwann später noch einmal da. Es handelt sich um etwas ganz Bestimmtes. Und es muss vor ungefähr 10 Jahren gewesen sein, vielleicht etwas länger. Und dann fiel es mir wieder ein. Natürlich, es war vor genau 15 Jahren, in den Tagen um Silvester 1986. Und der Geruch kam von Plaka-Farben. Es war das Ende des Tschernobyl-Jahres. Und ich war zu dieser Zeit bei der Umweltorganisation Robin Wood und war gerade dabei, die neue Energiewendebewegung bei uns in der Region aufzubauen. Wir wollten nicht mehr nur sagen, wogegen wir sind, gegen Atomkraft, sondern gerade an einem Standort wie Hanau, dort wohnte ich damals, das ist das Zentrum der Nuklearindustrie mit 4000 Arbeitsplätzen in der Atomtechnik, genau dort war es uns wichtig, zu zeigen, wie stattdessen die Energieversorgung gesichert werden solle und wie mindestens gleich viele Arbeitsplätze geschaffen werden sollten, wie in der Nuklearindustrie zwangsläufig verloren gingen. Es war nötig, positive Ziele aufzuzeigen. Daher wollten wir als Robin Wood Hanau einmal nicht das besetzen, denen auf die Schornsteine steigen, wo wir dagegen waren, also einmal mehr die Nuklearbetriebe blockieren, sondern wir wollten ein positives Beispiel zukunftsgerichteter Technik besteigen und mit einem großen Transparent loben. Das Objekt, das ich dazu ausgesucht hatte, war ein 5 Megawatt Blockheizkraftwerk der Stadt Hanau. Auf dem 40 Quadratmeter großen Transparent, das ich malte, wurden zum ersten Mal neben Parolen unser neues Logo gezeigt. Ein AKW, schwarz, daneben die lachende Sonne in Rot, wie sie auf dem Atomkraft-Nein-Danke-Aufklebern ist, und ein Pfeil der Umkehr, ein sogenanntes U-Turn, von AKW zu Sonnenenergie. Das war es, unser neues Energiewende-Logo. Und ich stand damals in meiner Wohnung und bemalte das Transparent mit Plakafarben. Genauso wie es jetzt hier roch. Ein Schmunzeln glitt über mein Gesicht, als ich mich dieser Szene erinnerte. Und im Hintergrund pries Padma Vajra noch immer den gelben Ratnasambhava. Ich hatte inzwischen den Geruch in meiner Nase identifiziert, den Plakafarbengeruch, und stellte achtsam, man soll ja immer achtsam sein, achtsam fest, dass es nicht nur ein Geruch ist, sondern dass ich dies jetzt auch schmecken konnte. Irgendwie hängen ja Geruchs- und Geschmackssinn zusammen. Und da war er in meinem Mund, der Geschmack der Energiewende. Etwas, wo ich mich selbst eingebracht, wo ich mitgestellt hatte, mit Eifer den Pfad gegangen war, den Pfad zur Vollkommenheit in der Energieversorgung, mit Self-Power, durch eigene Anstrengung. Und während sich der Plaka-Geruch allmählich von der Nase in den Mund verlagerte, wurde meine Nase frei für einen anderen Geruch. Es roch irgendwie nach Zirkus. Merkwürdig. Genauer gesagt, es roch nach der Pferdenummer im Zirkus. Wenn ungestüme Pferde in der Manege auftreten, alles diesen Geruch von Pferden, die in Sägespänen herumtraben hat. Pferde? was hab ich denn bitte mit Pferden zu tun? Da kam mir ein äußerst merkwürdiger Gedanke. Hatte nicht Padmavatschra gerade gesagt, der gelbe Ratner Sambhava säße auf einem von Pferden getragenen Thron? Ich riss die Augen auf und glaubte, diesen nicht mehr trauen zu können. Mitten in unserem Schreinraum, im Meditationsraum, thronte überlebensgroß, vielleicht 3 Meter hoch, Ratna Sambhava. Der war wirklich da. Und er saß auf einem Lotusthron, der mit 4 braungelben Pferden getragen wurde. Sie blähten die Nüstern und bewegten ungestüm ihre Hälse, aber doch so diszipliniert, dass der Lotusthron ruhig auf ihrem Rücken stand. Ich sah die angespannten Muskeln der Pferden, ihre muskulöse Brust und die kräftigen Ansätze der Beine. Doch ihre Beine waren nicht ganz vorhanden, eigentlich nur der obere Teil. Nicht etwa abgehackt, vielmehr verloren sie sich nach unten in so einer Art Nebel, wie in weich gezeichneten Fotografien. Obwohl ein Hauch von Transparent in diesem Bild lag und es auch leicht beweglich schien, so wie eine Fahne im Wind, war das Bild absolut real. Ein Hologramm, war mein erster Gedanke. Die projizieren hier ein Hologrammbild in den Raum. Doch dieser Gedanke kam mir nur für den Bruchteil einer Sekunde. Denn da war etwas, was diesen Gedanken absolut unsinnig erscheinen ließ. Dieser reale Ratna Sambhava, der fast genauso aussah wie in den Abbildungen, die ich gesehen hatte, wich doch in einem entscheidenden Punkt von den abgebildeten Vorlagen ab. Nämlich im Design der Robe, die er trug. Zwar war diese Robe gelblich, wie es sich für eine Robe gehörte, doch sie war gemustert. Gemustert mit einem sich immer wiederholten Motiv. Dem Energiewende-Logo, das ich vor 15 Jahren entwickelt und damals erstmals mit Lagerfarbe auf ein Transparent gemalt hatte. Das konnte kein Hologramm sein. Es musste eine Projektion meines Geistes sein. Aber wie kam mein Geist darauf, sowas zu projizieren? Offensichtlich stand und steht Ratna Sambhava für Kräfte, die ich damals in der Energiewendebewegung verspürt habe, ja vielleicht sogar Kräfte, die diese Bewegung beeinflusst haben. Kraft, Stärke, Sonne, Großzügigkeit, Süden, all das sind Assoziationen, die zur Sonnenenergie passen. Und erstaunlicherweise verblasste das Bild auch jetzt nicht, obwohl ich doch wusste, dass es sich um eine Projektion handeln musste. Schließlich erhob ich mich, ging durch die Reihe nach vorne um mich, wie die anderen auch, dazu zu begeben, Räucherstäbchen zu opfern, ganz gegen meine Gewohnheit. Und als ich direkt vor der Projektion stand, auch dann verschwand sie nicht, sondern sie blieb da. Ich umrundete ehrfürchtig die merkwürdige Figur. Das Emblem, das sie trug, war in der Tat unser Energiewende-Emblem, wie ich es damals entwickelt hatte. Allerdings nicht genau in der Variante wie auf dem Transparent, sondern so wie auf den Aufklebern. Als ich Ratna Sambhava war, während meine Umgebung ganz nah war, konnte ich sogar das Kleingedruckte auf diesen Aufklebern lesen. Ich musste schmunzeln. Es war meine völlig veraltete Telefonnummer aus den 80er Jahren. Und nachdem ich mich von allen Seiten vor Ratna Sambhava verneigt hatte, es war tatsächlich ein dreidimensionales Bild. Ich konnte ihn bei der Umrundung von allen Seiten, auch von hinten, betrachten. Ging ich zurück zu meinem Platz, setzte mich wieder in Meditationshaltung, warf einen letzten Blick auf diese unwahrscheinliche Figur und schloss dann die Augen, um mich am Rest der Puja zu beteiligen.
Als nächstes wurde der rote Amitabha gepriesen. Aber es stellte sich bei mir kein Geschmack ein, noch kein Geruch, und als ich die Augen öffnete, war da auch kein Amitabha zu sehen. Das dauerte übrigens mehr als 3 volle Jahre, bis ich ihm erstmals begegnete. Und auch die anderen Chinas manifestierten sich damals vor mir nicht. Am nächsten Tag hatten wir in unserer Arbeitsgruppe zum Thema spirituelle Freundschaft ein sogenanntes Reporting-In. Das heißt, wir erzählten einander, was uns seit unserem letzten Treffen besonders bewegt hatte. Und natürlich erzähle ich sofort von meiner wunderbaren Begegnung mit Ratnasambhava. Ein anderes Arbeitsgruppenmitglied sah mich verwundert an. Dann berichtete er, auch er habe Ratnasambhava gesehen. Allerdings nicht mit Energiewenderobe, und dafür hatte er ein anderes Akzessoire. Eines, das mit seiner Vergangenheit zu tun hatte. Dann berichtete auch noch ein Dritter, wie er Ratnasambhava gesehen habe. Fast alle anderen der Gruppe sagten, sie hätten auch die Anwesenheit von etwas Ungewöhnlichem während der Ratnasambhava-Episode der Puja bemerkt, ihn aber nicht gesehen. Und daraufhin habe ich dann mit Leuten aus anderen Arbeitsgruppen gesprochen. Doch von denen hatte keine Ratnasambhava bemerkt, obwohl sie alle in der gleichen Puja waren. Es scheint so zu sein, dass in unserer Arbeitsgruppe irgendetwas vorgefallen war oder eine Eigendynamik entstanden war, dass unsere Gruppe in besonderer Weise für etwas geöffnet hat, das andere nicht empfinden konnten. Die Kenntnisnahme dieser Erscheinung hatte also etwas mit uns als Einzelnen, mit der Gruppe und mit der Puja zu tun. Entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen. All das scheint mir jedoch darauf hinzudeuten, dass wir hier bessere Bedingungen hatten, uns für etwas zu öffnen, das tatsächlich existiert. Woran ich aber vor diesem Erlebnis nicht glauben konnte, nämlich Other Power, Kraft von außen. Und ich bin inzwischen überzeugt davon, dass es auch die anderen durch China symbolisierten Aspekte von Other Power gibt. Auch wenn ich bis heute zweien davon noch nicht bewusst begegnet bin. Ich halte es aber für gut, in mir die Voraussetzungen zu schaffen, dass ich für die Other Power empfänglicher werde. Nicht, dass ich nicht mehr auf meine Self-Power vertrauen würde. Ohne die geht es nicht. Aber noch besser geht es with a little help from my friends. Ratnasambhava, Amitabha, Vairochana, Akshobhya, and last not least, Amoghasiddhi.